Vielleicht kennt ihr die Geschichte von den zwei Menschen, die im Bahnabteil sitzen. Und der eine, der kaut immer auf irgendwas rum. Da fragt ihn der andere, worauf kauen Sie denn da? Die Antwort, ich kaue auf Traubenkernen. Warum das denn? Ach, wissen Sie, auf Traubenkernen zu kauen, das macht intelligent. Oh, dann hätte ich gerne 4. 4 Traubenkerne? Klar, gerne, macht 8 €. Die beiden tauschen Traubenkerne gegen Geld und sitzen eine Weile beide kauen da. Plötzlich sagt eine, Mensch, 8 €! Da hätte ich mir so viele Trauben von kaufen können, nicht nur 4 Kerne. Der andere zuckt mit den Schultern. Sehen Sie, wirkt schon. Um Trauben. Und darum, dass sich in unserem Leben etwas bewegt, dass etwas wirkt. Darum geht's im Predigttext heute. Und ich lese aus Johannes 15 die Verse 1 bis 8. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer nicht mit mir vereint bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Ich weiß nicht, ob es euch mit dem Text geht wie mir. Bei mir war es so, mein frommes Ich, es hat erstmal genickt innerlich. Ja, richtig, genau so ist es. Mit Jesus verbunden bleiben. Ohne ihn, da geht gar nichts. Aber dann stößt einem doch, je nach Typ, das ein oder andere an dem Text auf. Ohne Jesus nichts tun können. Was für ein Blödsinn. Ich tue doch ständig Dinge ohne Jesus. Die alltäglichsten sogar. Aufstehen, Zähne putzen, zur Arbeit gehen oder zum Studium, in die Schule. Alles Mögliche. Und ich bin Christ. Hallo, was ist mit den Leuten, die nicht mit Jesus leben, die das gar nicht wollen? Die machen doch auch alles ohne ihn. Und die machen sogar sehr viele, sehr gute Dinge. Das ist doch wieder so eine typische Jesusrede. So ein typisches Ich-Bin-Wort. Mit hohem Anspruch. Aber auch ein bisschen anmaßend. Provozierend und absolut. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der wahre Weinstock. Wer nicht mit mir vereint bleibt, wird weggeworfen. Das sind krasse Worte, Jesus. Vielleicht ist die Reaktion aber auch, aha, ich soll also noch mehr Frucht bringen, immer noch mehr tun, noch mehr Einsatz, noch mehr Mitarbeit, noch mehr Erfolg. Erst wenn ich richtig viel Frucht bringe, bin ich wohl gut genug, Jesus. Erst dann erweise ich mich als dein Jünger. Aha, Mann, ich kann nicht mehr. Und du willst immer nur noch mehr? Jesus, ich dachte, du bist der, der gibt. Und jetzt forderst du noch mehr? Und dann soll alles verbrannt werden, was keine Frucht bringt. Das ist die reinste Werkgerechtigkeit. Das ist gesetzlich. So einen Gott will ich nicht. Und wir sehen, ja, Jesu Worte sind schon wieder schwierig zu verstehen oder vielmehr schwierig anzunehmen. Es ist schwer, nicht innerlich in Rebellion zu gehen. Vielleicht liegt das auch am zeitlichen Abstand, den wir haben, habe ich mir gedacht. Für die Menschen der damaligen Zeit wird hier erstmal was ganz Normales, was Alltägliches beschrieben. Wein war ein ganz alltägliches Getränk. Wein verdarb nicht so schnell wie Saft und hielt sich auch deutlich länger frisch als Wasser, was man mitnehmen konnte. Und entsprechend viele Weinberge gab es. Weinanbau war den Menschen ein Begriff. Das war etwas aus ihrer Lebenswelt, so wie heute Handys und Internet für uns alltäglich sind. Vom Wein und Weinanbau zeugen auch schon die ältesten Schriften der Bibel. Wir lesen, Noah trank zu viel Wein, bekam ihm nicht so gut. Und später brachten die Kundschafter aus dem gelobten Land Weinreben mit, so richtig große. Und damit haben sie bewiesen, dieses Land ist toll, das ist fruchtbar, da lohnt es sich zu leben. Und als die Israeliten dann dieses Land eingenommen haben, dann bauten sie Wein an. Und der war für alle, nicht nur die Edlen hatten Weinberge, alle. Wir lesen von einem König, Ahab, der einen einfachen, gewöhnlichen Mann töten ließ, um an seinen Weinberg zu kommen. Und der Prophet Micha, der freut sich auf die Zeit, wo jeder unter seinem eigenen Weinstock sitzt. Wein ist alltäglich und Wein wird ständig gebraucht in der Bibel. Allgegenwärtig. Und auch in Israel der damaligen Zeit standen wahrscheinlich jede Menge Weinstöcke. Und dann sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Das ist der Ausgangspunkt, die erste Überschrift. Erstens, nichts ohne Jesus. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin nicht irgendein Weinstock. Nein, ich bin der wahre Weinstock. Da steckt ja auch drin, ja, es gibt viele andere Weinstöcke. Es gibt jede Menge Philosophien, jede Menge Religionen und Lebensvorstellungen. Und die alle versprechen auch Früchte, gute Früchte. Du musst machen, was sie sagen, und dann kannst du diese leckeren Früchte genießen. Aber ich, sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Nur wer sich an mich hält, der bringt wirklich gute Früchte, richtig gute und viele. Und Gott ist der Weingärtner, der Winzer. Und ein Winzer, der weiß ja ganz genau, was er machen muss. Er weiß, wie er mit den Weinstöcken umgehen soll und mit den Reben, damit sie viele und gesunde Früchte bringen. Das ist ein Profi. Und da steckt für mich ganz viel Zusage drin. Das sagt mir, hey, du brauchst nicht irgendwo zu suchen. Bleib bei mir, sagt Jesus. Gott ist der Weingärtner. Er hat einen tollen Weinberg angelegt. Er hat sich einen Boden ausgesucht, der voller Nährstoffe ist. Er hat einen Zaun gezogen um den Weinberg, damit nicht irgendwer kommt und die Trauben isst oder klaut. Und dann hat er diesen Weinstock gepflanzt, von dem er weiß, das ist der Beste. Das heißt für uns doch, Gott kümmert sich um dich. Er hat die ganze Welt geschaffen und er hat dich geschaffen. Er kennt dich. Er weiß, was du brauchst. Er sorgt sich um dich. Das ist genau das, was er kann. Er ist Weinbauer. Sein Ein und alles ist es, sich darum zu kümmern, dass es den Reben gut geht und sie gute Frucht bringen. Gott kümmert sich um dich. Er will, dass du weiterkommst, dass du frisch bist, dass du wachsen kannst und viel Frucht bringst. Es soll dir gut gehen. Er hat dafür alles vorbereitet. Er hat ein Umfeld geschaffen, damit du von ihm gepflegt und umsorgt werden kannst. Du sitzt nicht zufällig heute Morgen hier im Gottesdienst. Nein, Gott möchte dich hier. Seine Sehnsucht ist, Kontakt mit dir zu haben, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und darum hat er Jesus geschickt. Jesus ist das Beste, was Gott hatte. Das ist der einzig wahre Weinstock. Und das können wir erkennen, wenn wir uns Jesu Leben anschauen. Jesus macht uns das vor. Er kümmert sich um die Menschen. Er lässt sie aufleben. Wir sehen das immer wieder in den Geschichten. Er nimmt sie an, egal was sie getan haben. Jeden. Er will, dass das Leben reiche Frucht trägt. Durch Jesus wird das Leben gut. Durch Jesus erkennen wir, dass wir geliebt sind, dass wir von Gott angenommen sind. Jesus ist der Weinstock, der uns mit dieser Gewissheit, ich bin von Gott geliebt, versorgt. Wir sind die Reben, die Äste, die an Jesus hängen und von ihm gut versorgt werden. Durch ihn haben wir, was wir zum Leben brauchen. Hans-Joachim Eckstein bringt das in einem kurzen Gedicht auf den Punkt. Und das Gedicht heißt Sein oder Nichtsein. Bist du? Bist du angenommen? Du bist in Christus angenommen. Du bist in Christus. Du bist. Erst durch Jesus Christus sind wir wirklich. Mit ihm beginnt neues Leben. Das ist einer der Kernpunkte, den der Text hier deutlich macht, den Jesus hier deutlich macht. Und das ist der Punkt, warum wir heute Jubilate feiern. Wir sind in Christus und wir sind neu. Aber der Text geht ja noch weiter. Darum zweitens, die Reben werden gereinigt, um Früchte zu bringen. Mein Vater ist der Weingärtner, sagt Jesus, und er reinigt die Reben. Er bindet sie so fest, dass sie eine gute Lage haben. Und die, die keine Frucht bringen, diese Äste schneidet er ab. Darauf kann man emotional natürlich unterschiedlich reagieren. Die meisten empfinden wahrscheinlich zuerst, oh nein, wenn ich nicht genügend Frucht bringe, werde ich abgeschnitten. Dann verdorre ich und werde ins Feuer geworfen. Da bekommt man doch Angst. Das setzt mich unter Druck. Werde ich abgeschnitten? Aber ich glaube nicht, dass Jesus uns Angst machen will. Er will uns vielmehr auf einige Punkte hinweisen. Den einen Punkt habe ich schon genannt. Gott kümmert sich um uns. Und dazu gehört es eben auch, dass er mal reinigend eingreift. Das ist wie bei Eltern, die ihrem Kind was verbieten, weil sie wissen, das muss es doch lernen. Da muss man mal eingreifen, damit es ihm hinterher gut geht. Und wenn wir ehrlich sind, wir wissen doch, dass bei niemandem von uns einfach alles in Ordnung ist, alles gut. Und Gott will uns da helfen. Gott will uns auf die Dinge aufmerksam machen, wo wir Hilfe brauchen, die nicht gut sind, und dann will er uns helfen, dass das da wieder in Ordnung kommt, dass das rein wird. Deswegen reinigt er die Reben. Und die Grundlage dabei ist der Vers, den ich vorgelesen hatte. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich verkündigt habe. Durch das, was Jesus getan hat, durch das, was er geredet hat, in Worten und in Taten und dadurch, wie er heute zu uns redet, wie er uns annimmt, wie er uns gnädig begegnet, dadurch sind wir rein. Wenn wir Jesu Gnade angenommen haben, dann ist das Grundsätzliche entschieden. Dann sind wir rein. Aber das heißt ja nicht, dass Gott dann aufhören möchte, an uns zu arbeiten. Er möchte doch, dass wir weiterkommen, damit es uns besser geht und damit es auch der Welt besser geht. Im Weinbau ist dieser Schnitt, das Beschnittenwerden, das ist das Allerwichtigste. Die Reben, die neigen dazu, sonst viele, viele Blätter zu tragen, aber gar keine Früchte. Deswegen muss man immer wieder was abschneiden, damit Früchte wachsen können, damit die Platz haben und damit die Kraft haben. Und es muss das abgeschnitten werden, wo Ungeziefer dran ist oder die Reben, die krank sind. Weil Krankheiten breiten sich aus und es kann der ganze Weinstock zugrunde gehen. Der Schnitt ist also wichtig. Den Leuten damals war das klar. Ich habe gesagt, das war in deren Lebenswelt was ganz Natürliches. Natürlich muss jede Rebe beschnitten werden. Das ist doch logisch. Und trotzdem haben wir heute Angst. Ich kann das auch verstehen. Was wird Gott abschneiden? Wird es mir dann vielleicht nicht mehr gut gehen? Wie sieht das aus, wenn er bei mir was reinigt? Ich stehe hier vor der Frage, will ich überhaupt eine Rebe am Weinstock sein? Will ich zulassen, dass dieser Weingärtner an mir rumschneidet? Dass er in mein Leben reinfuscht? Kann ich diesem Gott vertrauen, dass er das nur macht, damit es mir gut geht? Und dass er das macht, damit ich meiner Bestimmung gerecht werden kann, Frucht zu bringen? Die Frage ist ja berechtigt, was soll man mit einer Rebe anfangen, die keine Frucht bringt? Wie stelle ich mir eigentlich Gott vor? Stelle ich mir Gott vor als den, an dem ich glaube, damit ich bekomme, was ich brauche? Segen, Hilfe und Kraft, auch dann, wenn es mir nicht so gut geht, inneren Frieden und das Gefühl, angenommen zu sein und der mir das gibt, was ich ganz praktisch vielleicht mir wünsche. Erfolg im Beruf, eine Familie, eine erfüllte Sexualität und glückliches Leben und ein bescheidenes Eigenheim. Wie verstehe ich Gott? Als den, der uns beschenkt und segnet, wenn wir uns möglichst genau an das halten, was er sagt? Oder als den, den wir lieben und dem wir nachfolgen, dem wir unser Leben komplett anvertrauen, egal was er damit macht? Hier in den Worten Jesu ist die Rangfolge klar. Gott ist der Boss. Ihm gehört der Weinberg. Es ist sein Weinberg. Es ist sein Weinstock. Es sind seine Reben. Und es sind auch seine Früchte. Er hat den Weingarten angelegt. Er pflegt ihn. Und er beschützt ihn auch. Und Jesus ist der Weinstock. Er ist dauerhaft und ertragreich. Und wir? Wir sind die Reben. Der Weingärtner hat einen guten Wein gepflanzt und er erwartet Früchte. Und so wie auch heute noch Weingärtner zur Zange greifen, um befallene und schlechte Reben zu entfernen, so wird Gott auch die Reben entfernen müssen, die keine Frucht bringen. Und dann ist die Frage an uns, können wir darauf im Glauben sagen, Gott, ich gebe mich in deine Hand? Ich will nicht nur deine Gaben, ich will auch deine Nähe. Ich will bei dir sein. Ich will im Vertrauen zu dir leben. Egal, was ich dafür bekomme. Und egal, wie es um mich steht. Wir stehen vor der Frage, wie deute ich eigentlich das Leben? Wie deuten wir unser Leben? Wenn es zu Schwierigkeiten kommt, zu Problemen, zu Schmerzen. Ist das für uns Anfechtung, Versuchung, Strafe oder Prüfung? Oder können wir auch mitbedenken, auch wenn es schwerfällt, dass vielleicht Gott an uns arbeitet. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, uns ist nicht verheißen, dass alles gut wird, wenn wir glauben. Uns ist verheißen, dass Gott sich um uns kümmert und dass er es gut meint und dass am Ende alles gut wird. Aber es ist nicht verheißen, dass alles klappt. Wer sagt, dass alles klappt, nur wenn man glaubt und wenn man sich an die ethischen Richtlinien des Glaubens hält, der lügt. Ja, Gott hält sich an seine Verheißungen. Aber es ist nirgends verheißen, dass alles einfach ist, dass alles gut ist. Und dann stehe ich da, wenn ich ein Problem habe. Wenn ich vielleicht den Schulabschluss nicht schaffe. Wenn ich von der großen Liebe betrogen werde. Wenn ich eine schwere Krankheit bekomme. Wenn ich im Job ausgebremst werde, vielleicht auf der Straße stehe. Wenn es in der Ehe plötzlich nur noch Ärger gibt oder im Bett nicht klappt. Wenn das Wunschkind plötzlich ausbricht und eigene Wege geht, die ich nicht gut finde. Wenn eine wichtige Person plötzlich aus meinem Leben gerissen wird. Wie gehe ich damit um? Wende ich mich von Gott ab oder wende ich mich ihm zu? Suche ich die Distanz oder suche ich die Nähe zu Jesus? Vertraue ich ihm, dass er es trotz allem gut mit mir meint? Für mich ist das der Punkt in der Predigt, der mich am meisten herausgefordert hat. Wie gehe ich eigentlich mit Problemen um? Auch wenn ich die nicht verstehe, wenn ich die nicht bewerten kann, wenn ich gar nicht weiß, was das Ganze sollte. Ich weiß noch, wie ich vor 4 Jahren im Auto saß. Wir haben damals noch in Tübingen gewohnt und ich fuhr den Berg zur Klinik hoch. Meine Frau war mit unserem Sohn zu einer Untersuchung und ich wurde angerufen, dass ich zum Gespräch bitte auch kommen sollte. Da war klar, da ist was überhaupt nicht in Ordnung. Da war klar, dass es eine schwere Krankheit ist. Und ich weiß noch, dass ich dachte, egal was passiert, wir werden schon daran wachsen. Egal wie schmerzhaft das wird, egal wie viele Entbehrungen und wie viel Verlust auf uns zukommen wird, Gott wird uns schon benutzen, um sein Reich zu bauen. Das ist 4 Jahre her. Die Krankheit war nicht so schlimm, wie wir zuerst befürchtet hatten. Aber trotzdem muss ich sagen, wir sind fast dran zerbrochen. Es hat weit mehr Kraft gekostet, als ich mir vorstellen konnte, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Und ich weiß nicht, wofür. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, zu welchem Ertrag. Aber trotzdem, ich weiß noch, was ich damals im Auto gedacht habe. Und das gilt auch heute noch. Ich vertraue darauf, dass Gott das zugelassen hat, damit mehr Früchte entstehen. Es fällt schwer und ich hadere immer wieder damit. Aber Gott darf das. Gott darf das mit meinem Leben machen. Weil ich weiß, dass er zugesagt hat, was er für Früchte schaffen will. Er sagt uns das zum Beispiel in Galater 5. Da steht, der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das ist es, was Gott schaffen will. Ein anderer Grund, warum Gott die Reben beschneidet und reinigt, ist, dass die Reben krank sind oder von Ungeziefer befallen. Und wir lesen direkt im Zusammenhang, direkt vor den Versen, die ich gerade über die Früchte des Geistes gelesen habe, die Dinge, die Gott abschneiden möchte. Da steht, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich sexuelle Unreinheit, lasterhaftes Leben und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung, Neid, Trunk- und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, für die, die das tun, ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Das Problem mit solchen Dingen ist ja, dass sie um sich greifen. Sie sind ansteckend und darum will Gott nicht, dass sie in seinem Weinberg Platz finden. Er will sie da raus haben, damit sie nicht um sich greifen. Daniel Goleman schreibt in seinem Buch Soziale Intelligenz, dass Emotionen ansteckend sind. Die guten wie die schlechten. Und wir merken das ja selbst. Treffen wir jemanden, der lacht, dann sind wir meistens auch gleich fröhlicher. Aber begegnet uns jemand im Streit, dann lassen wir uns auch leicht davon anstecken. Und Gott möchte, dass wir uns von guten Dingen anstecken lassen. Das ist gut für uns, wenn wir uns von den guten Dingen anstecken lassen. Und das ist auch gut für unser Umfeld. Wir erleben das ja oft umgekehrt. Weltweit haben sich Menschen anstecken lassen von Neid und von Habgier. Und nun stecken wir in einer Wirtschaftskrise. Manche Gemeinden lassen sich anstecken von Streit, von Rechthaberei. Und das ist alles nicht gut. Viel besser wäre es doch, wenn wir gütig miteinander umgehen. Wenn wir uns verzeihen und einander annehmen können. Und wenn wir durch Gott Freude in uns entdecken und damit andere anstecken. Wenn wir freundlich zueinander sind. Nicht nur hier in der Gemeinde, auch zu jedem auf der Straße. Auch dann, wenn wir unter Zeitdruck stehen und wenn wir genervt sind. Wenn wir in unseren Berufen, aber auch in unseren Ehen, von einer Liebe geprägt sind, die für alle und nicht nur für sich selbst das Beste sucht. Das wäre eine bessere Welt und genau das will Gott. Und darum achtet er als Weingärtner darauf, dass die guten Früchte wachsen und nicht die schlechten. Dann bleibt natürlich die Frage, wie kommen die Früchte, was können wir tun, können wir was tun? Und dazu drittens, an Jesus bleiben. Aber wie? Bleibt in mir, fordert Jesus uns auf. Bleibt in mir vereint. Wir selber können keine Früchte bringen. Und wir sollen das auch gar nicht. Die Rebe, die am Weinstock ist, die wird automatisch mit allem versorgt, was sie braucht. Der Weinstock hat ja Wurzeln und die Wurzeln, die nehmen auf Wasser, Nährstoffe und geben es weiter an die Reben. Und es gibt ja auch noch den Weingärtner. Um die Früchte, um die brauchen wir uns also gar nicht kümmern. Das kommt von ganz allein. Aber Jesus wünscht sich, dass wir an ihm bleiben, dass wir mit ihm vereint bleiben. Andere Übersetzungen sagen, in ihm bleiben. Ich habe mich gefragt, wie mache ich denn das, an Jesus bleiben? Und irgendwann fiel mir auf, hey Daniel, entspann dich mal. Das kommt ja nicht so einfach vor, dass so ein Ast einfach vom Baum fällt oder eine Rebe einfach vom Weinstock. Wer zu Jesus gehört, der ist erstmal bei ihm. Fertig. Der fällt ja nicht einfach so ab. Das ist doch natürlich. Ich hänge an Jesus. Das hat sich durch seine Gnade so ergeben. Das beruhigt mich erstmal. Und dann denke ich weiter. Dann denke ich an Situationen, wo ich mich selbst von Gott entfernt habe, weil ich das wollte. Wo ich nicht Jesus vertrauen wollte, wo ich mich nicht auf das verlassen wollte, wie er mich versorgt, sondern mich lieber selber versorgen wollte. Wo ich andere Dinge selber wichtiger fand. Und dann habe ich mich nochmal gefragt, wie kann das aussehen, dass Jesus in mir ist und dass ich in Jesus bleibe? Und ich finde, man kann es sehr gut damit vergleichen, wenn man in einen Raum kommt. Zum Beispiel hier in den Gottesdienstraum. Ihr schaut euch um, schaut euch ruhig auch mal um, schaut euch das Kreuz an, prägt es euch ein. Hier vorne das Klavier und die Menschen, die neben euch sitzen. Wenn ihr euch das alles genau anschaut und euch einprägt, und dann schließt ihr die Augen. Und dann seht ihr, das ist noch da. Das habt ihr euch eingeprägt und jetzt ist das ein Bild in euch. Dieser Gottesdienstraum ist in euch. Womit wir uns beschäftigen, das prägt uns. Und darum tut es gut, sich in seinem Leben mit Jesus auseinanderzusetzen. Im persönlichen Tagesablauf, im Gottesdienst, in ganz normalen Gesprächen, aber auch im Hauskreis oder vielleicht beim Spazierengehen. Sowas prägt uns positiv. Und da tickt jeder anders. Jeder hat andere Arten, wie er Jesus begegnen kann, wie er Gemeinschaft mit Jesus haben kann, sodass es ihm auch gut tut. Und die meisten davon, die meisten Arten, wie man Jesus begegnet, die haben auch eine lange Tradition. Seit 2000 Jahren trainieren und üben Christen, offen für Jesus und sein Reden zu sein und sich von seinen guten Eigenschaften anstecken zu lassen. Und ich möchte nur einige Beispiele nennen, was viele Menschen tun, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Als Anregung, das vielleicht selber auch zu tun. Das sind zum Beispiel Gebet, Bibel lesen, studieren, Studium, sich in Gedanken mit Gott auseinanderzusetzen. Oder Meditation, Fasten und ein einfaches Leben zu führen. Aber auch ganz bewusst genussvoll zu leben. Die Stille. Dienen, einander und anderen zu dienen. Unterordnung, Beichte, aber auch feiern oder sich in seinem Lebensweg ganz bewusst von Jesus führen zu lassen, sich darauf zu verlassen, okay, wenn er das so entscheidet, dann mache ich das. Und auch natürlich Anbetung. Das sind alles Übungen, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und die sind natürlich auf gar keinen Fall Selbstzweck. Und mit solchen Übungen darf man auf keinen Fall, also sollte man jetzt jedenfalls nicht Gott beeindrucken wollen, sondern es geht darum, dass die Übungen uns helfen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und Jesus ist einfach nur gut. Und von seinen guten Eigenschaften können wir uns anstecken lassen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wir können uns also als Christen von Jesus anstecken lassen. Und wir können uns gegenseitig anstecken. Als ich 17 oder 18 war, hatte ich einen Freund, der sich nochmal ganz neu für Jesus entschieden hat. Und er hat angefangen, sein ganzes Leben umzukrempeln. Und man hat ihm die Begeisterung abgespürt, die er für Jesus hatte. Und ich weiß noch genau, wie sehr mich das beeindruckt hat. Da wollte ich dabei sein. Und da habe ich selbst nochmal ganz viel dran gesetzt, zu gucken, wie kann ich Jesus begegnen. Darum ist Gemeinde so wichtig. Wenn wir uns selber schwer tun, dann können andere uns helfen. Und dann können wir vielleicht auch dahin kommen, dass wir mit voller Überzeugung sagen können, Jesus, das Wichtigste ist, dass ich bei dir bleibe. Das will ich. In deiner Liebe bleiben, in deiner Gemeinschaft, in deiner Nähe. Ich möchte erleben, was du aus meinem Leben machst. Ich vertraue dir, dass das gut wird. Das ist jetzt natürlich ein sehr langer Satz, man kann das auch kürzer sagen. Ich habe mir angewöhnt, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in meinem Tagesablauf, wenn es mich daran erinnert, Gott zu sagen, sitzt du auf dem Thron, sitzt du auf meinem Thron. Damit erinnere ich mich selbst daran, dass ich das möchte und damit möchte ich auch Gott einladen. Sitzt du auf dem Thron. Und ich lade auch euch ein, Jesus einzuladen, ihm zu sagen, sitzt du auf dem Thron. Und dann bleib an Jesus. Ich schließe mit einer Meditation. Wenn wir irgendwo ankommen wollen, sei es bei den Menschen im Sinne der Anerkennung, sei es bei einem Ziel im Sinne des Erfolges, sei es bei uns selbst im Sinne der Befriedigung. Und wenn wir dabei von Jesus loskommen, dann ist alles erreicht ein riesiger Verlust. Und andererseits ist das Bleiben bei Jesus, das Dranbleiben an seinem Werk, das Offenbleiben für sein Wort, das Festbleiben im Vertrauen, das Ruhigbleiben im Gebet, die erfolgreichste Lebensbewegung. Das Bleiben bei Jesus ist kein Zurückbleiben, sondern das aktivste Fortschreiten und Wachsen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bete. Jesus, du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir haben das gehört, wir wissen das vielleicht und dennoch regt sich Widerstand in uns. Ich bitte dich, schenk uns das Vertrauen zu dir, damit wir unser Leben dir ganz zur Verfügung stellen. Und dann lass uns erfahren, dass der Vater es gut mit uns meint. Lass uns erleben, dass das Bleiben in dir eben kein Zurückbleiben ist, sondern wachsen. Und hilf uns, dich immer mehr zu lieben und an dir zu bleiben. Amen.